Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich habe ein besonderes Thema, was mir auch immer wieder am Herzen liegt und was auch mit einem Lied zusammenhängt. Ihr werdet es sehen. Am Anfang möchte ich mit euch einen Bibeltext lesen. Wir haben heute viele Bibeltexte. Und zwar ein Text nach dem Psalm 139, 1 bis 6 angefangen. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liebe, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir, dass du mich so genau kennst. Unbegreiflich ist das, zu hoch. Ein unergründliches Geheimnis. Ja, ein unergründliches Geheimnis. Wer kann das verstehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann es nicht verstehen. Wie geht es uns damit, zu wissen, dass Gott uns immer beobachtet und alles weiß? Macht es uns Angst oder ist uns das egal? Mir fällt einer meiner psychisch kranken Patienten ein, als ich noch gearbeitet habe. Da ist oben an der Decke ein Rauchmelder in seinem Zimmer. Dieser ist für ihn eine Abhöranlage und eine Videokamera. Er konnte das nicht ertragen. Er musste das verhindern. Wir haben nicht genau gesehen, wie er es gemacht hat, aber es ist die einzige Möglichkeit. Er ist höchstwahrscheinlich auf einen Tisch runtergestellt, darauf einen Stuhl gestellt und darauf einen Hocker. Und so ist er hochgeklettert und hat den Rauchmelder mit Papier unterbrochen. War ja auch gefährlich, aber ihm ist nichts passiert. Wir haben das nicht mitgekriegt. Es ist einfach aufgefallen über eine Fehlermeldung der Rauchmelder. Ja, und Fachleute haben dann das verhindert. Der Patient wollte einfach nicht immer beobachtet werden und zuhören sollte auch keiner. Vor über 50 Jahren erlebte ich in der Krankenpflege einen türkischen Krankenpfleger. Damals gab es das noch nicht oft, weder Pfleger und türkisch schon gar nicht. Nachdem ein Patient der Station eine Flasche Sekt geschenkt hatte, hat sich dieser Kollege zum Dienstschluss hinter der Tür versteckt und den Sekt voller Genuss getrunken, weil er meinte, dort würde ihn Allah nicht sehen. Ja, möchten wir das? Dass Gott alles sieht? Oder möchten wir auch unsere kleinen Geheimnisse haben, die niemand, aber auch wirklich niemand erfahren sollte? Dann stellt sich die Frage, können wir uns verstecken? Sehen wir mal, was David weiter dazu sagte in dem 139. Psalm. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Ja, ist es für mich wirklich okay, dass Gott alles mitbekommt, was mit mir ist? Er weiß von meiner Schuld. Täglich sage oder und denke ich etwas, was nicht in Ordnung ist. Täglich übertrete ich seine Gebote, sage vielleicht nicht ganz die Wahrheit, denke schlecht über Mitmenschen und übertrete nach Jesu Auslegen das Gebot, du sollst nicht töten. Also wenn ich denke, Jesus hat gesagt, wir sind des Todes, wenn du sagst, du bist ein Narr, so verdenke ich nicht ganz andere Sachen über andere Menschen. Also da habe ich dieses Gebot übertreten. Ich möchte vielleicht auch haben, was andere haben oder meine, dass ich alles alleine kann. Ich will es doch schaffen, einen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, um mit Paulus zu sprechen. Tja, ich schaffe es nicht und alleine schon gar nicht. David ist es doch genauso gegangen. Er kannte dieselben Probleme und Schwierigkeiten und hat für sich eine Lösung gefunden. Die Verse 23 und 24. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Diese Verse sind Ausdruck eines tiefen Vertrauens zu Gott. David war sich sicher, dass Gott ihn zurückholt, wenn er wieder weggelaufen ist. Und er hat das erlebt. Denkt an den Bericht über David und Nathan im 2. Samuel 12. Der Prophet Nathan kommt zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Ich lese wieder nach Hoffnung für alle. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken, und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde von Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen: Ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uria hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uria im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Von mir hast du dich abgewandt und Uria die Frau weggenommen. Da bekannte David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte: Der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Hat er ja mal ihr Glück gehabt. David war weggelaufen von Gott, und was macht Gott? Er schickt einen Menschen und holt ihn zurück. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Haben wir das nicht auch schon erlebt? Dass uns durch das, was ein anderer sagte, klar wurde, dass ich mit Gott noch etwas zu regeln habe? Dieses Vertrauen, das in diesem Psalm David zum Ausdruck kommt, dürfen auch wir haben. Es gibt ein wunderbares Lied zu diesem Thema. Es ist ein Lied, das mich jedes Mal wieder anrührt und mich unglaublich dankbar macht. Es ist ein Lied von der Feiert Jesus CD, und heute steht das Lied in unserem Liederbuch unter 391. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mitlesen, und jetzt hören wir uns mal dieses Lied an. Dieses Lied rührt mich immer wieder an, wenn ich das anhöre. Es kam ungefähr 2009 raus, und als ich das erste Mal darüber eine Predigt hielt, war 2010, weil mich dieses Lied damals schon so angerührt hatte. Und ich bin froh, dass das heute in unserem Liederbuch drin steht, weil das einfach wirklich so viel ausdrückt, wie Gott mich lieb hat. Diese 2 Strophen beschreiben das Geheimnis, das im Vers 6 des 139. Psalm genannt wurde. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Diese 2 Strophen sind eine Erklärung. Sie schreiben eine Beziehung, die Gott mit und von jedem Menschen möchte. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst's verstehen. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig und voller Geduld. Ich möchte euch jetzt mit euch über den Refrain nachdenken. Der rührt mich immer mit am meisten an. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Gott kennt jeden Einzelnen in- und auswendig. Jedes kleine Geheimnis, alles. Und trotzdem liebt er dich und mich. Ich habe manchmal ganz schöne Schwierigkeiten, mich selbst mit meinen Macken anzunehmen. Da gibt es eine ganze Menge. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da jemanden gibt, der mich einfach liebt, weil ich ich bin. Und nicht, weil ich so toll bin oder erfolgreich oder redegewandt oder barmherzig oder so viel mache. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Bruder über dieses Thema, der drückte es noch viel krasser aus. Wenn er sich so ansieht, dann könne er vor sich selbst ausspeien. Aber lieben? Ja, liebenswert bin auch ich nicht immer. Ich will hier nur von mir reden, da ich von euch das nicht behaupten kann. Das muss jeder für sich alleine entscheiden. Ich finde es jedenfalls unglaublich, dass Gott mich so lieb hat, trotz all der Macken und all der Fehler. Ich möchte euch etwas vorlesen, was in dem Buch 95 Thesen über die Erlösung aus dem Glauben von Morris L. Wenden auf der Seite 112 gefunden habe. In der Stadt, in der wir vor einigen Jahren wohnten, adoptierte eine Familie ein 5-jähriges Mädchen. Deren Mutter war rauschgiftsüchtig und hatte das Kind vernachlässigt. Es konnte hassen, aber nicht lieben. In vieler Hinsicht schien es ein hoffnungsloser Fall zu sein. Das Mädchen war schon bei verschiedenen Pflegefamilien gewesen, doch alle hatten sie bald wieder abgegeben. Jetzt aber war sie von einer christlichen Familie adoptiert worden, die ihr versprochen hatte, dass sie für immer bei ihnen bleiben kann. Das Mädchen hatte aber nur vorübergehenden Familienanschluss kennengelernt und wollte nicht schon wieder verletzt werden. Sie rechnete fest damit, dass sie bald wieder fortgeschickt würde. Daher tat sie alles, um das zu beschleunigen. Sie war eine Meisterin darin, einen Haushalt gründlich durcheinander zu bringen. Weil sie vom Säuglingsalter an missbraucht worden war, konnte sie keine Strafe abschrecken. Manchmal hatten die neuen Eltern keine Hoffnung mehr, dass sie das Kind jemals erreichen können. Solange das Mädchen überzeugt war, dass ihr schlechtes Benehmen Ablehnung zur Folge hatte, rebellierte es weiter. Der Durchbruch kam, als ihr schließlich bewusst wurde, dass sie von dieser christlichen Familie immer angenommen sein wird, ganz gleich, wie böse sie sich verhält. Sie begriff, dass Ungehorsam keinen Sinn mehr machte. Erst da konnte sie eine Veränderung stattfinden. Es half ihr zu verstehen, dass bestimmte Verhaltensweisen Konsequenzen haben. Die waren fair, aber nicht hart. Ungehorsam blieb nicht ohne Folgen. Gleichzeitig lernte sie aber auch zu verstehen, dass sie deswegen nicht abgelehnt und fortgeschickt wurde. Solange sie zur Familie gehören wollte, durfte sie bleiben. Das bedeutet Liebe, dazu zu gehören, egal was auch immer geschieht. Ein positives Beispiel ist hier beschrieben, aber es gibt auch andere. Ich las vor einigen Jahren in einer Zeitung, dass eine Amerikanerin ein russisches Baby adoptiert hat. Als der Junge 7 Jahre alt war, schickte sie ihn mit einem One-Way-Ticket nach Moskau mit seinem russischen Namen auf einem Zettel und dem Hinweis, sie will das Kind nicht mehr, weil niemand dieses aggressive und aufmüpfige Kind ertragen könne. So ist Gott nicht. Er sandte seinen Sohn, meinen und deinen Heiland, in diese Welt. Ja, er ließ ihn sterben für uns. Und warum? Damit die Menschen, die Jesus kennen und angenommen haben, zu seiner Gottesfamilie gehören und niemals ausgestoßen werden. E.G. White schreibt in Der bessere Weg zu einem neuen Leben, Jesus möchte, dass wir zu ihm so kommen, wie wir sind, sündhaft, hilflos, abhängig. Wir dürfen mit unserer Schuld, unseren Schwächen und unserem Versagen zu ihm kommen und ihn reuig zu Füßen fallen. Er hat versprochen, niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Es macht ihn Freude, uns in die Arme seiner Liebe zu schließen, unsere Wunden zu verbinden und uns von allen Sünden zu reinigen. Johannes schrieb, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Egal was auch geschieht, wir gehören immer dazu. Ich will zu dem Refrain des Liedes zurückkommen, zweite Teil, erste Zeile. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Du und ich, wir sind nicht irgendwer. Gott hat dich und mich beim Namen gerufen. Das können wir nachlesen in Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das heißt, du und ich, wir sind Gott so wichtig, dass er uns ganz persönlich meint. Ist doch einfach toll. Weiter, zweite Zeile, zweiter Teil, dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. In einer Aussage des Alten Testaments verspricht Gott, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz die Möglichkeit der Vergebung gegeben. Wir brauchen nur zu ihm zu gehen und ihn darum zu bitten. Ohne Vorbedingung. Ganz einfach, oder? E.G. White schreibt, Jesus hat versprochen, niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Es macht ihm Freude, uns in die Arme seiner Liebe zu schließen, unsere Wunden zu verbinden und uns von aller Schuld zu befreien. Jesus möchte, dass wir kommen. Dafür ist er für uns am Kreuz gestorben. Und er möchte, dass wir alle kommen, jeden Tag aufs Neue. Er ist immer da. Weiter im Refrain, dritte Zeile. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Was bedeutet es für uns, wenn wir hören? Gott liebt mich unendlich. Er nennt mich bei meinem Namen. Er vergibt mir alle meine Schuld. Er umgibt mich von allen Seiten und hält seine schützende Hand über mir. Er ist für mich gestorben. Er hat mich erlöst. Er will mich, er will dich. Er macht uns wertvoll, wichtig. Er gibt uns die Gewissheit, geliebt und gewollt zu sein. Das richtet mich auf. Das hebt mich zu ihm hinauf. Dich auch? Meine Lieben, wir sind jetzt schon Gottes Kinder, steht im 1. Johannes. Jetzt, heute, hier. Einfach fantastisch. Danke, lieber Gott. Am Anfang stellte ich die Frage, wie es uns damit geht, zu wissen, dass Gott uns immer beobachtet und alles weiß. Mir macht es keine Angst. Mir ist es auch nicht egal. Ich möchte es heute. Ich brauche keine Geheimnisse zu haben und brauche mich nicht zu verstecken. Das macht mein Leben leichter. Ich kann und will mit David beten. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Ich bin froh, dass Jesus mein Herr und Heiland ist, dass ich ihn kennen und ihm vertrauen darf. Mir macht es mein Leben wirklich leichter. Und das wünsche ich auch euch heute, jedem Einzelnen hier. Und enden möchte ich mit der vierten Zeile des Refrains. Ja, ich danke dir, Gott, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Amen.